Willkommen bei Zwei alte weiße Männer, dem Podcast mit Thomas Kirchberg und Michael Reinhardt. In dieser Mutmacher-Staffel geht es um das, was in aufgewühlten Zeiten besonders kostbar ist: Orientierung, Zuversicht und Mut.
Schön, dass Sie wieder dabei sind bei unserer Mutmacher-Staffel. Ich bin Michael Reinhardt.
Und ich bin Thomas Kirchberg. Gerade in den letzten Monaten wirkt die Welt wie gleichzeitig unter Strom. Aktuell der Krieg Israels und der USA gegen den Iran, dann der Krieg Russlands gegen die Ukraine, die neue Unsicherheit in den transatlantischen Beziehungen und auch in Europa selbst wächst bei vielen das Gefühl, dass alles komplizierter, unübersichtlicher und verletzlicher geworden ist.
Ja, und genau deshalb stellen wir heute eine Mutmacherfrage, die vielleicht ein bisschen gegen den Zeitgeist klingt. Können diese Krisen Europa am Ende eventuell sogar stärker machen? Denn Europa ist nie ein Projekt der bequemen Zeiten gewesen. Oft hat es sich in Krisen weiterentwickelt. Manchmal schmerzhaft, manchmal sogar überraschend schnell. Denken wir nur an die Finanzkrise nach dem Brexit oder in der Energiekrise.
Heute ist unser Gast Frau Professorin Daniela Schwarzer. Sie ist Vorständin der Bertelsmann Stiftung und zählt zu den profiliertesten deutschen Expertinnen für Europa und internationale Politik. Und dabei mit besonderem Blick auf Wirtschaft, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Die Politikwissenschaftlerin arbeitet seit vielen Jahren zu europäischer Integration, internationaler Politik, deutscher Außenpolitik und der strategischen Rolle Europas in einer sich wandelnden Weltordnung. Sie analysiert Europa mit Blick für die großen Linien und für die Frage, was Europa im Innersten zusammenhält und handlungsfähig macht.
Mit ihr sprechen wir darüber, warum Europa Stärke vielleicht nicht trotz, sondern gerade wegen seiner Vielfalt und seines Pluralismus entsteht. Und was Europa jetzt tun muss, um in einer chaotischen Welt ein Stabilitätsanker zu bleiben. Herzlich willkommen, Frau Professor Schwarzer.
Ja, Frau Schwarzer, das Erste, was wir unsere Gäste immer fragen, mit einer standardisierten Frage: Was macht Ihnen persönlich aktuell am meisten Sorge?
Angriffe der USA und Israels auf den Iran und die Gegenschläge, die viele Länder betreffen, kann uns Europäern nicht egal sein, denn wir spüren schon jetzt durch die erhöhten Erdgas- und Ölpreise und die Instabilitäten an den Märkten, dass dieser Krieg im Wirtschaftsbereich Folgen hat. Wir sehen auch, dass natürlich die Sicherheitslage verknüpft ist im Nahen und Mittleren Osten und in der Golfregion passiert. Kann uns nicht egal sein. Unser Alliierter, die USA, sind da sehr einbezogen und das hat zur Folge, dass sich die Aufmerksamkeit, die sowieso von Europa weggegangen ist in Washington, jetzt noch weiter und schneller verschiebt. Also all das macht mir Sorgen und ist ein großer Aufruf an uns Europäer, ganz genau zu überlegen, was wir jetzt tun können, um der Zukunft stark dazustehen und das, was uns wichtig ist, zu schützen.
Viele Menschen fragen sich jetzt, Frau Schwarzer, haben wir es hier mit einer Polykrise zu tun oder müssen wir uns etwa an eine neue Normalität gewöhnen?
Ich sehe die Zeit als sehr weitreichenden Umbruch in ganz vielen Hinsichten und das passiert alles parallel. Es ist also mehr als eine Krise. Wir sehen um uns herum Systemwandel und die große politische Aufgabe in einem Satz ist selber das System, was das neu entsteht, mitzugestalten. Also was bricht weg? Einmal unsere Sicherheitsordnung in Europa ist seit Russlands Angriff auf die Ukraine ganz offensichtlich untergraben und das geht auch viel weiter schon zurück. Nur wollte man das in Europa politisch so nicht wahrhaben, dass Russland die Sicherheitsordnung schon längst in Frage gestellt hatte. Wir erleben, wie die Wirtschaftsordnung umbricht. Europa ist ein integrierter Markt, der nach innen wie nach außen auf Offenheit setzt. Also aus europäischer Sicht ist die Welthandelsorganisation eigentlich wichtig. Offene Handelsbeziehungen, Investitionsbeziehungen, ein funktionierender internationaler Rohstoffmarkt. All das sind Prinzipien, auf denen Europa sein Modell entwickelt hat und insbesondere auch Deutschland als Exportnation. Und hier sehen wir durch Protektionismus, durch Konflikte, aber auch durch sehr, sehr aktive Industrie- und Investitionspolitik einiger großer Spieler wie der USA oder China, dass sich einfach unser wirtschaftliches Umfeld sehr, sehr stark verändert. Und auch da muss sich Europa Fragen stellen. Mhm. Und der dritte tiefe Umbruch betrifft unsere Demokratie. Wir sind in einer Welt aufgewacht, nachdem wir lange gedöst haben, wo Demokratien auf dem Rückzug sind, wo immer mehr autokratische Systeme ihr Schicksal sozusagen abgekoppelt haben von dem, was wir dachten, was passiert, nämlich eine Verbreiterung der westlich-liberalen Demokratien weltweit. Und das setzt uns insgesamt unter Druck als Demokratien im internationalen Systemwettbewerb, aber es hat auch Folgen für unser eigenes System. Die Infragestellung von Demokratien, all das findet auch schon innerhalb der Europäischen Union statt. Und deshalb sind wir sehr gefragt, da zu überlegen, wie können wir Demokratien zukunftsfest machen. Und der Trend, der über allem liegt, ist die digitale und technologische Revolution. Und das ist für uns eine Herausforderung für Wettbewerbsfähigkeit, für Sicherheit und auch für die Demokratie.
Hätten Sie persönlich geglaubt, dass unsere Demokratie, unsere liberale Demokratie einmal so unter Druck geraten könnte?
Die Frage ist, wann ich das begonnen habe zu glauben. Genau. Also vor 10 Jahren hätte ich wahrscheinlich noch nicht gesagt, dass das passieren kann. Vor 5 Jahren wäre ich vorsichtig gewesen, weil wir beobachten konnten, was in Ungarn und Polen passiert ist und wie auch innerhalb Europas das sogenannte Playbook von autoritären Herrschern angewendet werden kann. Und wenn man sich unsere innere Verfasstheit in Deutschland anschaut, auf Bundesebene wie auch auf Landesebene, dann ist einfach klar, dass der Erhalt der Demokratie bei uns nicht nur von Verfassungsgrundsätzen und funktionierenden Institutionen abhängt, sondern auch, dass die Akteure, die in dem System Macht haben, die Parteien, dass sie sich an diesen Maßstäben orientieren und auch so etwas wie eine Selbstbeschränkung leben, System zu erhalten. Das gehört zur Demokratie dazu, dass man nicht alles immer ausnutzt für sich. Und spätestens seit Donald Trump wieder an die Macht kam und mit einer Agenda angetreten ist, die gerade die Kräfte in europäischen Ländern stärken will, die demokratischen Ansätzen und liberalen Gesellschaften entgegenwirken wollen. Seit dem Zeitpunkt mache ich mir Sorgen auch um unsere Demokratie.
Hm. Haben Sie denn den Eindruck, dass das bei den handelnden Akteuren auch angekommen ist? Den letzten Punkt, den Sie nochmal angesprochen haben, wie wichtig gesellschaftlicher Zusammenhalt ist, wie wichtig es ist, aus der Beobachterrolle in die aktive Rolle umzuschwenken?
Ich würde sagen, da tut sich gerade viel. Und das ist eben nicht nur eine Aufgabe für die Politik. Natürlich sind Politiker in erster Instanz dafür verantwortlich, dass in dem demokratischen offenen System, das ihnen Macht gegeben hat, sie nicht gegen das System arbeiten und es nicht zerstören, sondern sich aufrichtig verhalten und das System am Laufen mithalten. Das heißt nicht, dass man nicht kritisch gegenüber dem System sein kann, aber mit einer demokratiezerstörerischen Agenda anzutreten, Institutionen zu lähmen, Gremien zu lähmen, all das ist kein ehrliches, aufrichtiges Verhalten, wenn man sich demokratisch wählen lässt, aus meiner Sicht.
Da nochmal nachgefragt, wenn man insbesondere auf die deutsche Politik schaut oder auch die Themen, die innerhalb der Europäischen Union am heftigsten diskutiert werden, hat man das Gefühl, dass man so an den großen Linien noch nicht wirklich angekommen ist, sondern der Streit findet über den Heizungskeller statt oder über Detailregeln beim Bürgergeld. Das sind alles wichtige Fragen. Ich will die gar nicht verniedlichen, aber so gerade das, was wir brauchen, so die gebt uns das Gefühl, dass ihr das Große im Blick habt und dass ihr euch damit beschäftigt und dass ihr versucht, die Rolle Deutschlands und Europas neu zu definieren. Da hat man doch den Eindruck, dass da zumindest noch erhebliche Defizite gibt. Das ist oft am Anfang des Weges so, aber wie würden Sie das einschätzen?
Ich würde sagen, dass das Bewusstsein ist jetzt bei vielen Entscheidern da. Nur ist die Aufgabe wahnsinnig schwierig, weil wir im Moment es mit Systemkrisen und Umbrüchen eben international, europäisch und national zu tun haben. Und das hängt alles extrem eng zusammen. Und da würde ich Ihnen dann zustimmen, dass dieser Weitblick, wie man in dieser Situation nicht nur systemerhaltend, sondern einen positiven Systemwandel voranbringen kann, da fehlt im Moment aus meiner Sicht klar die Antwort. würde sagen, das Risikobewusstsein ist gestiegen, aber ich beobachte, dass politische Entscheider, egal ob in Berlin oder gemeinsam mit anderen Europäern in Brüssel oder auch in globalen Zusammenhängen, da ist eine enorme Belastung und fast Überlastung da, weil so viel gleichzeitig gemacht werden muss. Und was wir aber aus demokratischer Sicht genau in dieser Situation brauchen, ist ja nicht nur permanentes Reagieren auf Krisen, sondern eine positive Zukunftsvision, die als Leitbild in einer unübersichtlichen Lage wirken kann, wo wir als Gesellschaft hinwollen. Und darin fehlt es im Moment. Das ist ungeheuer wichtig auch für Deutschland, dass das wieder definiert wird und ehrlich definiert wird. Und da finde ich schon, dass die aktuelle Bundesregierung und auch Bundeskanzler Merz jetzt an vielen Stellen ehrlich beschrieben hat, wie groß die Herausforderungen sind. Aber wenn man sich das Gesamtbild anschaut, dann fehlt einfach die Vision nach vorne. Und gerade aus Sicht der Jüngeren in unserer Gesellschaft fehlt der Blick, jetzt würde ich sagen, auch über die nächsten 5 Jahre hinaus. Also man kann ja sagen, okay, eine Regierung muss auf Sicht fahren, das ist eine irrsinnig schwierige Situation. Aber wenn zum Beispiel die Nachhaltigkeitsagenda zurückgefahren wird, wenn im energiepolitischen Bereich plötzlich Entscheidungen rückgängig gemacht werden, die man aus kurzer Sicht vielleicht verstehen kann, was sie getrieben hat, aber aus mittel- bis langfristiger Sicht kein verantwortungsvolles Modell da ist, wie wir die Interessen der jüngeren Generation schützen, dann verstehe ich, dass gerade Jüngere sagen, also da finde ich mich nicht wieder. Und das ist eine ganz große Aufgabe, nicht nur für die Politik, sondern ich habe zunehmend das Gefühl, wir sind in einer Situation, wo wir dieses Zukunftsbild nur gemeinsam definieren können, weil es ein schwieriger Prozess wird, weil man auch Dinge aufgeben wird müssen. Und da ist die Wirtschaft mitgefragt. Und auch da erlebe ich so Schritt für Schritt ein Umdenken, was die Rolle gerade von Vertretern großer Unternehmen in dieser Diskussion sein kann und soll. Und dann natürlich gesellschaftliche Kräfte wie Stiftungen, wie zivilgesellschaftliche Organisationen, die ja alle versuchen, Gutes beizutragen. Die müssen sich auch in dieses große Zukunftsbild mit einklinken und dazu beitragen, dass wir wieder wissen, wo wir hingehen und warum uns das auch was kosten muss.
Ja, was ja ein bisschen Hoffnung und Mut auch macht, Frau Schwarzer, ist, wenn wir uns mal Europa im Krisenmodus anschauen, in der Vergangenheit, nehmen wir Brexit, Energiekrise und so weiter, dann hat sich ja gezeigt, dass Europa ausgerechnet in Krisen oft handlungsfähiger war als zu normalen Zeiten. Also quasi die Krise hat dafür gesorgt, dass Europa zu Hochform aufgelaufen ist. Was sagt das einerseits auch über das System Europa? Und glauben Sie, obwohl wir jetzt in der Polykrise sind, das wird sich wiederholen im positiven Sinne?
Über Europa sagt uns das zunächst mal, dass wenn wir drohen, etwas zu verlieren und sehr klar darauf besinnen, was wir eigentlich mit Europa haben. Und plötzlich wird das schützenswert und dann sind politische Antworten möglich, wenn die Krise nämlich die Integration bedroht. Das haben wir in der Wirtschafts- und Finanzkrise erlebt, als der Euro unter Druck geriet und die Ansteckungseffekte auf andere Staaten von Griechenland ausgehend zu groß wurden. Plötzlich konnten die Europäer gemeinsam handeln. Das hat man beim Brexit gemerkt. Als Großbritannien raus wollte, haben die anderen Europäer in einer kohärenten Art und Weise zusammengestanden und mit Großbritannien diesen Austritt über die Europäische Kommission verhandelt, ohne zu versuchen, Sonderwege nebenher bilateral zu gehen. Das war bemerkenswert. Es gibt verschiedenste Momente. Oder die Covid-Krise. Erstmal sah es wirklich duster aus, weil im ersten Moment die Grenzen in Europa hochgegangen sind, weil man seine Bevölkerung schützen musste. Warum? Weil man vergessen hatte, dass zur Freizügigkeit von Arbeitskräften und überhaupt Menschen innerhalb der Europäischen Union auch gehört, dass man sie gemeinsam schützen können muss, wenn eine Situation eintritt, wo das nötig ist. Also gingen die Grenzen hoch, man hat die Leute daran gehindert, gerade in integrierten Grenzregionen zur Arbeit zu gehen oder auch ihre Familie zu besuchen. Also dieses Zusammenwachsen Europas war klar nicht flankiert durch den nötigen Schutz. Und die Antwort war, dass man angefangen hat, sich darüber Gedanken zu machen, wie gehen wir eigentlich mit Pandemien um? Es war wahrscheinlich nicht die letzte. Wie können wir ein Mindestmaß an gemeinsamer Gesundheitsvorsorge koordinieren? Wie können wir den Informationsaustausch verbessern? Ohne einen riesengroßen Integrationsschritt tun zu müssen, steht Europa in dem Bereich heute viel besser da. Also insofern in die Geschichte geguckt, stimmt das? Krisen treiben Europa enger zusammen. Immer dann, wenn die Grundfreiheiten, die Europa sich gegeben hat, wenn die Integrationstiefe gefährdet wird und wir merken, was wir verlieren, wenn wir das jetzt aufgeben. Im Moment ist es so, dass sehr, sehr viel passiert, was im Grunde europäische gemeinsame Antworten erfordert. Und gleichzeitig ist der Krisendruck in vielen Ländern so groß, dass es nationaler Politik zunehmend schwerfällt, die europäische Perspektive überhaupt in die Diskussion mit reinzuholen. Hat zum Beispiel mit der Wirtschaftslage zu tun. Viele Länder wachsen nach wie vor schwach. Und wir haben in Europa eine gemeinsame Agenda, den Binnenmarkt zu vertiefen, mehr für die Kapitalmarktintegration zu tun. Und die große Aufgabe ist eben jetzt zu sagen, wir müssen genau jetzt das tun, weil in den globalen Wirtschaftsbeziehungen ist es ganz viel rauer geworden. Und deshalb müssen wir uns im Inneren stärken. Das Gleiche gilt für technologische Souveränität oder auch für die Zusammenarbeit im Bereich von Sicherheit und auch Verteidigung, wobei ich nicht davon ausgehe, dass wir eine Kompetenzübertragung im Verteidigungsbereich sehen, aber Raum für engere Zusammenarbeit ist definitiv. Und ich finde, es gibt auch schon Schritte, dass da mehr getan wird. Gucken wir auf die gemeinsame Beschaffung, gucken wir zum Beispiel auf die Zusammenarbeit in energiepolitischen Fragen, ob es jetzt Gaskaufplattformen sind oder ein zunehmendes Erkennen, dass wir die transeuropäischen Netze stärken müssen. Da passiert viel und das ist zum Wohle der Europäerinnen und Europäer. Und nationale Politik muss es leisten, das auch nach innen zu kommunizieren, weil die Möglichkeit, das aus Brüssel zu tun, ist begrenzt. Und deshalb wird viel von dem, was positiv passiert, was unserer Sicherheit dient und was auch kosteneffizient ist für uns, kommt gar nicht so richtig an. Und das ist sicherlich ein Manko, denn es gibt viele, die wollen dagegen spielen. Die wollen eher nationalistische Positionen in die Diskussion bringen. Die wollen mit Angst arbeiten, die ist zweifelsohne da. Und deshalb müssen wir diese europäische Geschichte, die sich gerade abspielt, auch anerkennen und positiv berichten, weil wirklich Gutes auch passiert, trotz aller Schwächen, die wir im System haben.
In diesem Zusammenhang, Frau Schwarzer, sagen Sie, Europas Stärke ist nicht die Uniformität, sondern der Pluralismus, trotz der Schwierigkeiten manchmal einen Konsens zu finden. Wie können wir diesen Pluralismus zur Quelle von Handlungsfähigkeit oder noch stärker zur Quelle von Handlungsfähigkeit machen, statt den Dauerstreit, der ja immer wieder, Sie haben die Beispiele genannt, ich brauche sie nicht wiederholen, diesen Dauerstreit zu nähren über die gemeinsamen Positionen?
In Europa gibt es eigentlich fast zu jeder wichtigen politischen Zukunftsfrage unterschiedliche Positionen. Das ist ganz normal, weil wir sind eine Gruppe von 27 Staaten mit ganz unterschiedlichen Geografien, mit ganz unterschiedlichen Naturschätzen, Energieversorgungen, politischen Kulturen und auch Abhängigkeiten von der Welt. Und deshalb ist es erstmal normal, dass unterschiedliche Positionen zutage treten. Was wir aber eben auch haben, ist in diesen unterschiedlichen Positionen Stärken zu finden. Das geht. Wenn Sie auf die Außenpolitik gucken, es gibt Staaten, die können besser mit der muslimischen Welt umgehen als andere. Die haben mehr Erfahrungen, die haben tiefe Beziehungen, die haben Einschätzungen, die oft früher auf Themen hindeuten. Und das könnte sich oder kann sich Europa zunutze machen. Dann gibt es Staaten, die viel näher beispielsweise geografisch an Russland liegen, die ein anderes Risikobewusstsein haben, die viel früher auf die Gefahr, die Russland für Europa ist, hingedeutet haben. Das hätten wir hören müssen und darauf reagieren müssen. Also da sind ganz viele Sachen, die wir eigentlich, wenn wir sie positiv kombinieren, eher in Stärken verwandeln können. Aber trotzdem muss immer wieder ein Kompromiss gefunden werden. Dann, wenn ich mir so die Zukunftsbereiche anschaue, wo Europa einerseits Stärken hat, andererseits eben aber auch einen großen Sprung nach vorne machen muss im Bereich Forschung und Entwicklung. Es gibt exzellente Forschung in Europa und es gibt im Moment die Bereitschaft von Regierungen, viel Geld dafür auszugeben, dass wir im Technologiebereich, im Verteidigungsbereich, im breiten Bereich der Digitalisierung, egal für welche Nutzung, dass wir vorankommen. Aber nicht überall sehen wir die Reflexe, dass man das doch am besten europäisch dann gemeinsam machen sollte, um Stärken zu entwickeln. Dahinter liegen dann Verteilungskämpfe. Und mein Plädoyer ist, dass wir uns bewusst machen, dass wir allein durch nationale Herangehensweisen diesen Sprung nach vorn, den wir brauchen, nicht hinkriegen werden, weil die Konkurrenz aus den USA und China so groß ist, dass wir wirklich unsere Kraft poolen müssen. Und das können wir. Und dann haben wir eben auch im Hintergrund, was wir brauchen, nämlich einen sehr, sehr großen Markt, sehr, sehr viele Menschen in Europa und ein hohes Wohlstandsniveau und dann eben auch Wohlfahrtsstaaten, die gesellschaftliche Kohäsion fördern. Das gibt es in den USA und China nicht in dieser Art und Weise. Und dann ist noch ein letzter Punkt zu nennen. Es wird sehr oft über die Schwäche von Demokratie und offenen Gesellschaften gesprochen. Und das stimmt, weil sie angreifbar sind. Aber gleichzeitig liegt genau in diesem gesellschaftlichen Pluralismus, in der Kreativität, die dazugehört zu einer offenen Gesellschaft, auch ein enormes Potenzial. Und es ist oft jetzt so, dass ich in Diskussionen mich befinde, wo gesagt wird, ja, aber das chinesische Regime beispielsweise kann viel besser steuern, die können sofort agieren und so weiter. Das stimmt in der kurzen Frist. Aber genau die gleiche Diskussion hatten wir auch während der Corona-Pandemie, dass in den ersten Monaten immer wieder gesagt wurde, da sehen wir doch, dass ein Regime mit einer starken Machtkonzentration auf die Pandemie besser reagieren kann. Und ein paar Monate später haben wir genau das Gegenteil diskutiert, als wir gesehen haben, dass nur durch massive Repression und wirklich die völlige Verletzung von Individualrechten China der Pandemie dann noch Herr werden konnte. Genau. Und da müssen wir einfach sehr vorsichtig sein in der Bewertung. Und aus meiner Sicht ist ein demokratisches, pluralistisches System das System, was uns dauerhaft Stabilität nach innen und auch erwiesenermaßen in den internationalen Beziehungen ermöglicht. Demokratien führen keinen Krieg gegeneinander.
Absolut.
Und was wir im Moment erleben, ist wirklich also eine Zunahme von gewaltsamen Konflikten und leider im Moment eine nicht sehr starke Präsenz von den Staaten in der Diskussion, die eher auf diplomatische Lösungen und auf weite Sicht und Ordnung schaffen setzen und nicht auf die gewaltsame Auseinandersetzung.
Und was viele ja unterschätzen, wenn sie sagen, ja, die Chinesen sind mit ihrem System viel schneller und effektiver, ist zum Beispiel auch die Freiheit, die eine liberale Demokratie uns allen gibt. Wer wollte denn darauf verzichten? Nehmen wir die Menschenrechte, die bei uns im Westen noch, ich sage jetzt mal, weitgehend beachtet werden und auch eine wichtige Grundlage unseres Zusammenlebens sind. Und ich glaube, spätestens an dem Punkt sind viele nicht mehr ganz der Überzeugung, dass wir unbedingt von den Chinesen lernen müssen. Es gibt Dinge, das ist ja gar keine Frage. Ja. Was mich noch interessiert, Frau Schwarzer, ist, kommen wir mit dem Prinzip der Einstimmigkeit in Europa wirklich mittel- und langfristig weiter? Oder ist es nicht so, dass viele Diskussionen einfach in einer lähmenden Zerstrittenheit münden und dann Herr Orban mit viel Geld zugedeckt wird, mit europäischen Milliarden, um ihm auf diese Art und Weise eine Zustimmung abzuringen. Aber Europa ist dadurch unglaublich erpressbar und schon auch langsam. Es könnte schneller sein. Müssen wir hier nicht auch zu anderen Lösungen kommen?
In Europa wird ja an ganz vielen Stellen schon mit qualifizierter Mehrheit entschieden. Das heißt also, kein Staat hat mehr ein nationales Veto. Und das betrifft zum Beispiel die Integration des Binnenmarkts und auch andere Felder. Und da funktioniert's. Und dann haben wir die Bereiche, wo die Einstimmigkeit nach wie vor die Regel ist, zum Beispiel in Fragen der Außenpolitik. Und Sie erwähnten jetzt Ungarn und wir können fast täglich in den Nachrichten verfolgen, wie Ungarn dieses Veto ausspielt in Bezug auf Russland und die Ukraine zum Beispiel, indem es weiß, es kann das nächste Sanktionspaket aufhalten. Und das Interessante an der ungarischen Haltung ist ja, dass bislang Ungarn nichts wirklich verhindert hat, sondern einfach nur seine Vetomacht ausgespielt hat, teilweise auch, um in ganz anderen Bereichen was zu kriegen. Und das ist natürlich ein Verhalten, was sich das System zunutze macht und aus Sicht vieler Europäerinnen und Europäer hoch illegitim ist und absolut nicht akzeptabel. Und jetzt, wie kommt man da raus? Also man kann die Einstimmigkeit nur mit Einstimmigkeit abschaffen. Und wenn Sie jetzt Viktor Orban hier im Podcast hätten und fragen würden, ob er dazu bereit ist, würde er sicherlich sagen, auf keinen Fall. Kann man nachvollziehen, warum.
Das ist ein großer Nutznießer dessen.
Genau, Genau. Und jetzt werden immer wieder Brücken gebaut. Zum Beispiel hat unser früherer Bundeskanzler Olaf Scholz mal in einer Sitzung des Europäischen Rats wohl die Idee gehabt, dass man ja die Entscheidung fällen könnte, wenn Viktor Orban kurz draußen einen Kaffee trinkt. So, das war so ein guter Entschluss und das war auch mit Orban dann offensichtlich so abgestimmt und dann hat man einen Weg gefunden. Aber das ist natürlich keine gute Dauerlösung. Was im Moment passiert ist, dass diese Systemblockade, die versucht wird, Folgen hat, wie andere Staaten darüber nachdenken, wie sie denn sonst noch handeln können. Und da eben im Moment keine Einstimmigkeit besteht, das Einstimmigkeitsprinzip abzuschaffen, sieht man so eine Seitwärtsbewegung. Das heißt also, es wird überlegt, wie können wir denn in Gruppen zusammenarbeiten, wo es dann kein Veto gibt? Wie können wir in kleineren Formaten Entscheidungen vorbereiten und sie dann anderen Europäern anbieten, dass sie eben dazukommen? Und wenn dann eben jemand dazukommen will, der eigentlich nicht einverstanden ist, dann hat man da Möglichkeiten. Wichtig ist aus meiner Sicht, also man nennt das im EU-Jargon differenzierte Integration, also eine Zusammenarbeit unter einer Gruppe, die nicht unbedingt alle umfasst. Da ist aus meiner Sicht wichtig, dass wir jetzt nicht anfangen, neben der EU alles Mögliche aufzubauen, sondern innerhalb des europäischen Rahmens voranzugehen. Denn die europäischen Institutionen haben eine ganz wichtige Rolle zu erfüllen. Sie schaffen einen politischen Rahmen, in dem gemeinsam gearbeitet wird. Die Europäische Kommission hat eine ganz wichtige Funktion, in dem sie Dinge ausarbeitet und dann zur Entscheidung vorlegt und Dinge auch umsetzt. Und ich würde niemandem raten zu sagen, wir setzen nur noch auf rein Regierungsbeziehungen, sondern das sollte im Rahmen der EU passieren und das passiert auch. Ein Vorschlag, den ich vor einiger Zeit mit einer Gruppe von Expertinnen und Experten ausgearbeitet habe, war die Idee, dass man genau die Vertragsregeln für differenzierte Integration nutzen könnte, um differenzierte Integration beispielsweise in der Außenpolitik schon von vornherein mit Mehrheitsentscheidungen zu belegen. Und von vornherein zu sagen, wenn es in diesem Rahmen dann einen Dauervetospieler gibt, der offensichtlich eine andere Politik verfolgt, dann muss auch ein Ausschluss möglich sein. Das kann die EU an sich nicht, aber man könnte kleinere Formate schaffen, wo das möglich ist. Und meiner Ansicht nach sollte das geschehen, weil wir immer mehr sehen, dass die geopolitischen Trennlinien, die die Welt beschäftigen, eben auch die EU beschäftigen. Und wenn man da nicht in einem Lager steht, kann man natürlich auch seine Zukunft nicht gemeinsam gestalten.
Also es gibt die Vision, es gibt die Kompetenzen Europas, es gibt die Instrumente, an denen man arbeiten muss, damit Europa auch funktioniert und die Rolle spielen kann. Am Ende ist die Frage, was kommt bei den Bürgern an von dieser Vision? Die EU war schon immer so, aus München hieß es immer, alles was falsch läuft, ist EU. Alles, was gut läuft, haben wir hier in der Staatskanzlei entschieden. Genau. Sicherlich das extreme Beispiel. Aber die EU wirkt auch für normal denkende Menschen und nicht so sich selbst bespiegeln, oft technokratisch und fern. Warum spüren viele Bürger die EU nicht als Schutzraum, als Zukunftsmodell oder als Modell, was man weiterentwickeln kann, um den Herausforderungen zu begegnen, obwohl es faktisch ein Schutzraum ja ist und ein Entwicklungsraum?
Erstmal ist es so, dass Bürgerinnen und Bürger gar nicht so negativ zur EU stehen. Wenn wir uns die Umfragen angucken, dann sieht man interessanterweise, die Bevölkerung, gerade wenn Krisen kommen, oft sagt, eigentlich ist Europa der richtige Handlungsrahmen. Das gilt seit Jahren im Bereich der Außenpolitik, dass wirklich viele in Umfragen sagen, wir wollen, dass Europa da stärker wird. Und interessanterweise auch, als die Finanzkrise 2008 aus den USA rübergeschwappt ist. Und bei uns das Wirtschaftswachstum in die Knie ging, Finanzinstitutionen instabil wurden und wir innerhalb der Eurozone über Austritte geredet haben. Da gab es eine Sonderumfrage des Eurobarometers und das war für mich eine ganz positive Überraschung, weil die Mehrheit der Bevölkerung gesagt hat, das ist eine globale Krise. Eigentlich müssten wir global antworten. Und wenn wir das nicht können, dann zumindest europäisch. Also insofern, glaube ich, ist die Bevölkerung in vielerlei Hinsicht weise und sieht das. Aber im Moment ist in unseren öffentlichen Diskussionen ja eine sehr große Polarisierung da. Und es wird sehr viel EU-Bashing betrieben. Also die Europäische Union wird für alles Mögliche verantwortlich gemacht. Und sie haben Beispiel aus Bayern zitiert, wie da über Europa gesprochen wird. Das sieht man an ganz vielen Stellen. Und das ist ein politischer Opportunismus, den man in vielen Hauptstädten sieht, dass wenn eine Regierung irgendwas abladen will irgendwo, selbst wenn sie mitentschieden hat, sagt, sie kommt aus Brüssel. Diese Entscheidungen haben immer auch eine nationale Mitentscheidungskomponente. Es ist nie so, dass die Kommission was alleine entscheidet. Regierungen geben Aufträge oder sie nehmen Vorschläge an und sind damit entscheidungsrelevant. Insofern, dieses nach Brüssel abschieben funktioniert leider, aber ist natürlich eine Taktik, die man eigentlich leicht entlösen kann. Und im Moment ist es, glaube ich, wichtig, dass wir sehen, dass es einen gewissen Bruch gibt. Früher lief die Kommunikation zu Europa so, dass nationale politische Verantwortliche, zum Beispiel Abgeordnete des Bundestages, mehr Zeit darauf verwandt haben, das, was in europäischer Politik passiert, auch nach innen zu kommunizieren. Da gehörte das quasi zum Konsens, dass es Deutschland hilft, dass wir Europa stärken. Und dann hat man nach innen erklärt, was gerade passiert. Und man hat ja auch große Integrationsschritte geschafft, wie beispielsweise die Aufgabe der D-Mark. Wenn wir uns das überlegen, das war möglich, weil es Geschlossenheit gab und Erklärungsbereitschaft. Warum stehen wir besser da, wenn wir den Euro einführen und dafür die D-Mark aufgeben? Deutschland hatte damals große, große Herausforderungen, weil die D-Mark so stark unter Aufwertungsdruck stand, dass alles wahnsinnig teuer war im Export und hatte ein enormes Eigeninteresse, eine europäische Währung zu haben. Das hat damals in der Kommunikation funktioniert. Der Bundestag hat zugestimmt und die Bevölkerung trägt heute den Euro auch mit. Also die politische Kommunikation ist eine Herausforderung. Meiner Ansicht nach müssen wir zu einer Europakommunikation finden, wo Kritik an der Europäischen Union möglich ist und an ihrem Funktionieren und an ihren politischen Entscheidungen, ohne pauschal ins Europabashing abzugleiten. Und diese Differenzierung ist oft schwierig für politische Amtsträgerinnen und Amtsträger, weil dann eben die Gegenseite dasteht, die Interesse daran hat, Europa zu schwächen und uns zurück in ein Zeitalter von Nationalstaaten zu bringen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns vor Augen führen, was wir verlieren würden, wenn das der Fall wäre, was auf Deutschland lasten würde, wenn es die europäischen Partner nicht mehr so hätte. Und dann müssen wir sehr, sehr ehrlich diskutieren, wie wir in so einem Kontext unsere Interessen besser realisieren könnten als heute in der Europäischen Union.
Eine sehr große Herausforderung, Frau Schwarzer, ist ja auch die europäische Verteidigungsfähigkeit. Allerdings, ich sehe eine mindestens genauso große Herausforderung darin, dass Demokratien auch von innen immer mehr unter Druck gesetzt werden. Wie groß ist denn die Gefahr, dass Europa weniger militärisch als vielmehr über Desinformation geschwächt wird? Stichwort hybride Kriegsführung, der wir ja schon sehr lange ausgesetzt sind. Und das hat ja ein staatszersetzendes, ein gemeinschaftszersetzendes Potenzial, das nicht weniger groß ist als Raketen und konventionelle Waffen, wie ich finde. Wie sehen Sie das?
Genau so. Und beides hängt sehr, sehr eng zusammen. Man sieht, dass hybride Attacken meistens militärischen vorangehen. Und selbst wenn man der Ansicht ist, zum Beispiel, dass Russland NATO-Territorium nicht angreifen wird, dann ist doch die Wahrheit, dass es hybrid schon längst in NATO-Ländern und damit auch in EU-Ländern interveniert und genau diese Destabilisierung vorantreibt. Hybride Kriegsführung ist nicht erst ein Thema, seit Russland die Ukraine versucht hat, völlig unter seine Kontrolle zu bringen im Jahr 2022, sondern es gibt einen Anstieg der hybriden Intervention in Europa, seit Russland die Krim annektiert hat. Da hat es begonnen, seine Interventionen innerhalb der EU sehr, sehr stark weiterzuentwickeln. Das war vorher, gab es das auch schon, aber da sieht man wirklich einen Peak in der Intervention und seither ein anhaltend hohes Niveau. Wenn Sie bei uns die Verfassungsschutzberichte lesen, dann sieht man sehr, sehr deutlich, wie weit die hybride Intervention schon geht und wie viel Sorge das bereitet. Insofern ist alles, was Gesellschaft und Demokratie stärkt, heute nicht nur eine Frage der Beteiligung und der Öffnung des Systems im Sinne unserer Gesellschaft, sondern es ist auch Teil unserer Sicherheitsagenda, weil wir die Funktionsfähigkeit unseres Systems aufrechterhalten müssen, weil wir extern unter Druck stehen. Und Russland ist nicht der einzige Akteur, der bei uns interveniert.
Lassen Sie uns vielleicht noch einen kurzen Blick auf ein Wirtschaftsthema werfen. Sie hatten ja vorher schon gesagt, ein wirtschaftlicher Nutzen von Integration überzeugt die Bürger, weil es natürlich am Ende auch bei ihnen ankommt. Wir haben in der Energieversorgung aus dem Ukraine-Krieg gelernt, dass Europa das schafft, dass es das nicht nur schaffen kann, sondern auch tatsächlich schafft und besser ist als sein Ruf, sage ich. Welche Erfahrungen daraus lassen sich auch auf andere Abhängigkeiten übertragen, zum Beispiel auf Lieferketten, kritische Rohstoffe, Technologien wie Halbleiter, digitale Infrastruktur?
Die ganz einfache Schlussfolgerung ist, man sollte keine übermäßige Abhängigkeit haben, egal in welchem Bereich und egal von wem. Weil Beziehungen zwischen Staaten über die Jahrzehnte einfach nicht immer verlässlich sein müssen. Und Europa hatte Deutschland insbesondere, diese ganz, ganz starke Energieabhängigkeit von Russland hat sich aufgebaut, weil es kostengünstig war, weil Russland wie ein verlässlicher Partner erschien. Und das hat so weit geführt, dass in Berliner Entscheiderkreisen viele sich gar nicht vorstellen konnten, dass Russland sogar zum Krieg gegen ein Land wie die Ukraine greifen könnte, weil man gedacht hat, naja, wenn wir mit Sanktionen drohen, ist das für Russland eben kein Kalkül, was es eingehen kann, denn es wird ja wirtschaftlich dann auch sehr stark verlieren. Und genau da ist der Punkt, der so interessant ist und aus dem man lernen muss. Die eigene Rationalität ist nicht unbedingt die Rationalität des Gegenübers. Wir haben gedacht, okay, das kostet Russland zu viel, aber das war für Putin in dem Moment nicht die relevante Variable. Und genau so müssen wir rangehen, wenn wir in anderen Bereichen Abhängigkeiten haben. Wir müssen aus meiner Sicht immer Wahlfreiheit haben. Also, wir müssen unsere Energiebeziehungen so diversifizieren, dass wir gegenüber einzelnen Staaten aus diesen Energielieferbeziehungen aussteigen können, wenn wir das für richtig halten. Das müssen wir dann kompensieren können. Und das bedeutet zum einen die Abhängigkeiten von außen diversifizieren und es bedeutet vor allem unsere eigene nachhaltige Energieversorgung massiv und wirklich so schnell wie möglich ausbauen. Je mehr Souveränität wir in dem Bereich haben, desto besser. Und das ist nicht nur ein Nachhaltigkeitsargument, sondern es ist ein Sicherheitsargument. Und das Gleiche gilt für einen anderen Bereich, nämlich den anderer Rohstoffe, also zum Beispiel der seltenen Erden. Auch da müssen wir gucken, wo kriegen wir im Moment die Versorgung so gesichert, dass wir nicht in der Abhängigkeit, die wir im Moment vor allem von China haben, verharren. Und die Frage ist komplex, denn selbst wenn wir andere Staaten finden, die Lieferanten sein können, dann sehen wir vor Ort, dass chinesische Akteure in der Förderung und Verarbeitung aktiv sind. Und damit haben wir ja wieder Abhängigkeiten. Das heißt, wir müssen sehr differenziert gucken und unsere Sicherheit, unsere Versorgungssicherheit dadurch weiterentwickeln. Und gleichzeitig müssen wir nach innen gucken. Und damit nicht beim Thema Kreislaufwirtschaft. Wenn wir dieses Potenzial in Europa voll ausschöpfen würden, dass wir die Rohstoffe, die wir haben, recyceln und wieder nutzbar machen, dann haben wir auch hier unserer Sicherheit beigetragen. Also wir sehen in diesem Feld, wie die internationale Wirtschaftsbeziehungen und Sicherheit sehr, sehr eng zusammenhängen und wie wir, wenn wir als Europäer gemeinsam auftreten, unsere Rolle global stärken können, indem wir zum Beispiel mit einzelnen anderen Partnern verhandeln und Rohstoffpartnerschaften gestalten, die uns insgesamt mehr Versorgungssicherheit geben, als wir im Moment haben. Und wenn wir das haben, dann haben wir auch außenpolitisch mehr Handlungsspielraum. Denn im Moment trauen wir uns ja ganz viel nicht, was wir eigentlich für richtig halten, weil wir Angst haben, dass uns unser Gegenüber sanktioniert und beispielsweise Lieferungen einstellt.
Ja, Frau Professor Schwarzer, wir sind ja ein Mutmacher-Podcast, der nicht nur versucht, Probleme zu benennen, sondern auch Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Und ich finde, in unserem Gespräch ist Ihnen das sehr gut gelungen. Ich fühle mich durch vieles von dem, was Sie an Möglichkeiten und Chancen aufgezeigt haben, tatsächlich ermutigt. Auch und gerade Ihr Blick auf Europa, der eben sich im positiven Sinn sehr unterscheidet von vielen anderen, die eben irgendwelche behördlichen, beamtlichen Wüsten sehen dort und Willkür und vieles mehr. Aber in Wirklichkeit, Sie haben das sehr gut auf den Punkt gebracht, sieht das anders aus und darin liegt eine ganz, ganz große Chance. Wir stellen allen unseren Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern am Ende noch die abschließende Mutmacher-Standardfrage und die lautet, Frau Schwarzer, was gibt Ihnen persönlich Zuversicht? Nicht nur als die Expertin, als die Sie sich auch heute wieder in hervorragender Weise erwiesen haben, sondern auch als Bürgerin.
Als Bürgerin habe ich viel mit der jüngeren Generation zu tun, weil ich 3 Kinder habe. Und wenn ich sehe, wie die Generation meiner Kinder mit Europa umgeht, wie natürlich der Lebensraum für viele von ihnen geworden ist, wie erschreckend und völlig unvorstellbar es ist, dass auf unserem Kontinent wieder Krieg herrscht und wie interessiert sie eigentlich sind zu fragen, was können wir denn ganz anders machen? Wie können wir denn in dieser Welt anders für uns selber als Gemeinschaft sorgen? Im Lokalen, in Deutschland, in Europa. Ich glaube, da müssen wir viel mehr zuhören, weil die jüngere Generation natürlich berechtigte Interessen an ihrer eigenen Zukunftsgestaltung hat und auch andere Ideen. Und so sehr ich in meinem Arbeitsalltag immer auf die Risiken und Gefahren blicke, so sehr müssen wir einfach auch die Energie sehen, die sich an anderer Stelle befindet. Und dem Raum zu geben, das ist wichtig und das gibt mir Zuversicht.
Ja, prima. Vielen Dank. Damit sind wir am Ende dieser Mutmacher-Folge angekommen. Frau Professor Schwarzer, herzlichen Dank für Ihre spannenden Einblicke und Ihre wirklich inspirierende Europaperspektive. Wir hoffen, dass wir Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nicht nur wertvolle Informationen an die Hand geben konnten, sondern vor allem auch einen Impuls zum Weiterdenken, Weiterfragen und besonders zum zuversichtlich bleiben oder werden.
Denn gerade in herausfordernden Zeiten braucht es besonders Stimmen wie die von Ihnen, Frau Schwarzer, die nicht nur Probleme benennen, sondern Lösungswege aufzeigen und auch herleiten, dass da einfach ein Potenzial und eine Zukunft darin liegt und dass man sich nicht beeindrucken lassen muss von den Dingen, die um uns herum passieren, sondern das zum Anlass nehmen muss, um ins Agieren, ins Handeln zu kommen. Und es braucht natürlich Menschen, die den Mut haben, Verantwortung zu übernehmen. Denn eines ist klar, unser Zusammenleben gelingt nur, wenn es getragen wird von Respekt, von Empathie und dem festen Willen zur Gerechtigkeit, unabhängig von Herkunft, Meinung oder Lebensentwurf.
Ja, und wenn Ihnen die Folge gefallen hat, abonnieren Sie uns gerne, teilen Sie den Podcast und folgen Sie uns auf unseren Kanälen in den sozialen Medien. Mehr dazu können Sie auch in den Shownotes lesen.
Alte Weiße Männer kommt wieder in einer Woche. Bleiben Sie bis dahin streitlustig, kritisch und zuversichtlich.